Frühstart. Der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts für die besonderen Eltern. Heute auch wieder an meiner Seite Edda Hofstetter, Oberärztin an der Neonatologie in Salzburg und auch die Leiterin der Ambulanz. Und heute möchten wir uns nicht über die Nachsorgeambulanz im Anschluss an den stationären Aufenthalt auf der Neonatologie sprechen, sondern über die entwicklungsneurologische Nachsorgeambulanz. Hallo Edda.
Hallo Martin.
Entwicklungsneurologische Nachsorgeambulanz klingt etwas breit und sperrig. Was genau ist denn damit gemeint?
Ja, also da wird wirklich standardmäßig die Entwicklung der Kinder ganz speziell angeschaut.
Wer bekommt denn solche entwicklungsneurologischen Nachsorgen?
Also da gibt es einen Standard, an den sich alle österreichischen Neonatologien angeschlossen haben, dass alle Kinder unter 1500 Gramm und oder 32 Wochen, das heißt bis einschließlich 31,6, werden standardmäßig untersucht. Das heißt, es werden typischerweise Kontrollen gemacht mit 1 Jahr, mit 2 Jahren, eventuell mit 3 Jahren und mit 5 Jahren.
Werden die Kinder da einberufen oder kriegen sie da von Anfang an diesen Plan, diese Termine mit?
Das ist sicherlich von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Bei uns in Salzburg ist es so, dass wir alle Kinder wirklich aktiv einbestellen. Das heißt, die Eltern brauchen sich nicht darum zu kümmern und werden etwa unterschiedlich eine Woche bis einen Monat vor diesem Termin direkt von unseren Sekretärinnen angerufen und zu diesem Termin gebeten.
Wie genau muss der Termin wirklich mit 1 Jahr sein und geht es da ums korrigierte oder ums tatsächliche Alter?
Mit 1 und 2 Jahren geht es um das korrigierte Alter. Ab 3 Jahren werden die Kinder dann nach dem tatsächlichen Alter einbestellt.
Korrigiert bedeutet also 1 Jahr nach dem errechneten Geburtstermin und nicht korrigiert bedeutet also vom tatsächlichen Geburtstermin weg. Das heißt, der Abstand vom 2. auf das 3. Jahr ist also deutlich kürzer.
Genau, das ist so. Aber eben den Test, den wir für die 1- bis 3-Jährigen verwenden, ist der Bailey-Test. Prinzipiell kann er zu jeder Zeit durchgeführt werden. Also das ist eine Abstufung zwischen 2 Monaten und ich glaube 42 Monaten kann man jederzeit ein Kind sehen.
Das heißt, der Test ist nicht exakt für ein 2-Jähriges gemacht, sondern ich kann ihn auch beurteilen, wenn der 24 oder 22 Monate alt ist.
Ganz genau, ganz genau. Man kann diesen Test prinzipiell zu jeder Zeit machen. Ja.
Wie läuft sowas ab?
Sagen wir vielleicht erst, was für einen Test wir benutzen.
Gut.
Das ist der Bailey-Test. Das suchen viele. Es ist kein Akronym für irgendetwas, sondern es ist die Frau Nancy Bailey, hat diesen Test 1968 entwickelt. Sie war Kinderärztin und Kinderpsychologin. Ist auch kein Test speziell für Frühgeborene, sondern es ist eigentlich für reife Kinder entwickelt worden. Aber wir wissen ja jetzt, dass ab dem korrigierten Alter sich alle Kinder in etwa gleich entwickeln. Deswegen kann man die Kinder eben so vergleichen und deswegen wird er eben auch für das korrigierte Alter angewandt. In diesem Test hat die Frau Bailey viele Entwicklungsschritte einfach so zusammengefasst und hat daraus eben so einen Test erstellt, den man, wie gesagt, zwischen 2 und 42 Monaten durchführen kann. Er soll relativ objektiv sein, weil es gibt ganz genaue Anweisungen, wie man den Test durchführt. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine ganz genaue Anweisung, die sagt, nehmen Sie die Tasse, werfen Sie 3 Würfel hinein, nehmen Sie die 3 Würfel schnell wieder heraus, zeigen Sie dem Kind die Tasse und es wird dann bewertet, dass das Kind in irgendeiner Form diese Würfel jetzt sucht, die jetzt nun nicht mehr in der Tasse drin sind. Das soll diese Objektivität des Testes machen.
Das heißt, es sind in diesem Test ganz viele unterschiedliche Items, die mit dem Kind durchgespielt werden, wo Spiel Aufforderungen oder Suchaufforderungen sind. Also es ist kein Kreuzeltest in dem Sinne, sondern ein Spieltest.
Genau, es wird eigentlich nur gespielt die ganze Zeit. Genauso ist es. Das sage ich auch immer zu den Kindern, wenn sie hereinkommen. Oft sind sie ja dann mit einem Jahr schon den Kinderarzt gewohnt, der mit der Spritze kommt. Ja? Und viele sind dann schon ein bisschen ängstlich. Und ich sage immer von vornherein, nein, heute tun wir nur spielen und nichts anderes. Dieser Test ist letztendlich in 5 Kategorien aufgeteilt. Das ist die Kognition, was man im weitesten Gehen mit Entwicklung Intelligenz bezeichnen kann, wobei es eben kein Intelligenztest ist. Aber das ist so im Weiterführenden. Dann wird die Sprache beurteilt, und zwar das, was das Kind versteht, die verstehende Sprache und das, was das Kind spricht. Und im dritten Teil dann die Motorik, wobei unterschieden wird in der Grobmotorik, also Hüpfen, Springen, Laufen, und der Feinmotorik, was eben typischerweise die Handmotorik ist, also für einen Einjährigen zum Beispiel einen Pinzettengriff schon zu können. Die Eltern merken das typischerweise nicht, in welchem Bereich man jetzt gerade ist. Typischerweise fängt man auch mit diesen kognitiven Bereichen an. Ganz, ganz wichtig ist, es ist ein gepowerter Test. Das heißt, die Aufgaben werden immer, immer schwieriger. Und es ist ganz normal, dass das Kind an den Punkt kommt, wo es nichts mehr kann. Der Test ist eben auch da sehr, sehr streng und sagt, man muss eigentlich 5 Aufgaben haben, die das Kind nicht mehr kann. Da sind dann Eltern oft ganz bestürzt, dass das Kind jetzt so viele Sachen doch nicht gekonnt hat. Wir sagen das oft schon vorher, bitte, bitte nicht wundern. Wir müssen so viel machen, bis das Kind das alles nicht mehr kann. Ja, aber das ist manchmal nicht ganz einfach vom Testaufbau her, weil es die Kinder frustriert und die Eltern natürlich ganz besonders frustriert.
Was sind so typische Aufgaben, die man mit welchem Alter dann können muss oder wo man dann ab wann man scheitern dürfte?
Ja, also für ein Einjähriges, auch da vielleicht, das wird typischerweise auf dem Schoß der Mutter an einem Tisch untersucht. Der Einstiegstest ist typischerweise eine Glocke, so ein ganz altes Ding mit einem Stab dran, wo man schauen muss, ob das Kind diese Glocke wirklich so läutet oder ob das Kind die Glocke einfach nur untersucht. Viele Kinder sind ja mit einem Jahr noch sehr in diesem funktionellen Spiel, wo sie gerne Sachen einfach vom Tisch herunterfetzen und einfach nur schauen, wie es dann sich anhört, wenn es unten landet und man das alles wieder aufheben darf. Ein ganz wesentlicher Teil mit einem Jahr ist, dass Kinder Sachen ausräumen können. Also man bietet ihnen Klötzchen in einem Becher an, in einer Tasse an, die sie alle ausräumen. Typischerweise, das machen die allermeisten Kinder. Dann fangen die Kinder gerade in diesem Alter an, Sachen auch einzuräumen. Das ist eben unterschiedlich. Auch da ist die Bandbreite ganz, ganz groß. Manche schaffen einen Bauklotz einzuräumen. Manche schaffen auch schon alle 9 einzuräumen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche Kinder fangen an mit so ganz einfachen Puzzleteilen, dass sie ein rundes Formteil schon hineinbringen. Manche können das noch nicht. Auch ganz, ganz wichtig ist, dass eben Entwicklung oft sehr, sehr unterschiedlich verläuft und dass Kinder in dem einen gerade ganz gut sind und im anderen nicht so gut sind. Am Ende ist es trotz allem so, dass es immer darum geht, dass Kinder im Wesentlichen die Punkte erreichen, und das kann manchmal große Lücken dazwischen sein. Für die Zweijährigen ist es dann ganz typisch, dass Kinder schon so einfache Puzzle eben lösen können. Wir haben so ein Formbrett mit einem Kreis, einem Dreieck und einem Viereck, was sie dann typischerweise schon reinpuzzeln können. Viele können auch dann so abwechselnd einen Kreis und ein Viereck hineinpuzzeln, können auch so einfache Puzzle zum Beispiel am Tisch, das ist so ein Ball aus zwei Teilen, ein Papierpuzzle, ja, was sie zusammentun können. Mit 2 Jahren können typischerweise Kinder schon Bauklötze stapeln, so, also zumindest einen Turm aus 4 bis 6, manche schaffen auch schon 12, das ist wie gesagt ganz, ganz unterschiedlich. Ja, mit 2 Jahren fängt es dann auch gerade so an, auch das ist so etwas, Kinder bauen immer erst in die Höhe und dann erst in die Breite, manche fangen dann auch an, dass sie schon so eine Schlange bauen, manchmal ist es auch ganz witzig zum Schauen, dass man eben eine Schlange dann vorzeigt und die Kinder immer wieder den Turm bauen, ja, weil sie einfach noch an diesem Punkt sind, auch das sind ganz, ganz normale Sachen.
Der Bailey-Test geht bis zum wievielten Jahr?
Bis zum 3.
Und danach?
Und mit 5 Jahren kommt dann schon so ein kleiner Intelligenztest. Das ist mittlerweile das Kaufmann-ABC. Und der 5-Jahrestest wird typischerweise schon von den Psychologinnen gemacht. Weil eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, sind diese ganzen Entwicklungsteste, ist das Metier der Psychologinnen.
Wenn man sich diesen Entwicklungstest und den psychologischen oder den Intelligenztest anschaut, dann müssen die Intelligenztests ja immer schwerer im Laufe der Zeit gemacht werden, weil die Menschheit ja immer vermeintlich intelligenter wird. Ist das beim Entwicklungstest, beim Bailey-Test auch so?
Nein, das ist eine sehr gute Frage, sehr interessant. Ja, da gibt es diesen sogenannten Flynn-Effekt, das ist eben, dass Intelligenzteste alle paar Jahre angepasst werden, weil eben die Menschen in gewisser Weise immer schlauer werden. Aber das gilt bei dem Entwicklungstest, also beim Bailey gilt das nicht. Das sieht man also prinzipiell, dass Entwicklung nicht schneller oder so viel anders verläuft in unserer heutigen modernen Zeit als noch vor 50 Jahren zum Beispiel.
Und was auch spannend ist, der Bailey-Test unterscheidet sich ja je nachdem, in welchem Land, in welcher Population ich mache. Sind das unterschiedliche Tests oder wird da anders ausgewertet oder wo liegt da der Unterschied?
Ja, der Bailey-Test ist in den USA ursprünglich normiert worden und scheinbar ist es so, dass der im motorischen Teil in unseren Breitengraden in Europa und vor allen Dingen in Deutschland die Kinder deutlich schlechter abgeschnitten haben, als sie nach diesen amerikanischen Normen bewertet wurden. Das war vor allen Dingen im motorischen Teil so und die Erklärung ist, dass dort eben doch die Multikulti-Gesellschaft etwas größer ist und vor allen Dingen afroamerikanische Kinder sich motorisch deutlich schneller entwickeln als kaukasische europäische Kinder. Und deshalb gibt es seit ein paar Jahren wirklich deutsche Normen für den Bailey-Test. Und wir verwenden aber nur diese deutschen Normen.
Das heißt, es gibt in der Weltbevölkerung schon Unterschiede in der Entwicklung, in der Entwicklungsgeschwindigkeit?
Also scheinbar in der Motorik. In der Kognition ist es nicht so, muss man sagen. Und in der Sprachentwicklung kenne ich es auch nicht. Soweit ich das weiß, ist es wirklich nur in dieser motorischen Skala so gewesen.
Inwiefern nehmen diese Tests dann Einfluss auf die Betreuung der Kinder? Wie reagiert man dann drauf? Was sagt man den Eltern dann?
Was der Test am Ende aussagt, ist, dass Kinder vielleicht eben in ihrer Entwicklung etwas verzögert sind. Das heißt, dass ein Kind zum Beispiel mit korrigiert 12 Monaten eher so Fähigkeiten zeigt, wie ein Kind mit 9 Monaten hat. Oder mit 2 Jahren eben vielleicht eher so auf so ein Spielverhalten hat, wie ein Kind, was erst 1,5 Jahre alt ist. Der wichtigste erste Schritt ist typischerweise, dass wir die Frühförderung, wenn die nicht schon im Boot sein sollte, dass wir die Frühförderung dazu bitten. Das heißt, die Frühförderung ist ein spezielles Programm, was österreichweit angeboten wird, immer durch verschiedene Anbieter, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also bei uns in der Stadt Salzburg ist es die Lebenshilfe. In Oberösterreich wird es zum Beispiel über das Hilfswerk angeboten. Aber letztlich ist die Frühförderung ein Programm, was kostenlos ist, freiwillig ist. Es sind typischerweise ausgebildete Sonderpädagogen. Der Vorteil an denen ist, dass sie nach Hause kommen. Das heißt, die Eltern haben keinen zusätzlichen Termin, wo sie irgendwo hingehen müssen. Und das Kind hat auch den Vorteil, dass es in seiner gewohnten Umgebung bleiben darf, weil es geht da ja um das Spielverhalten ganz besonders. Kinder lernen ja in dem Alter alles durch das Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und dass Kinder natürlich in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie nicht das Bindungsverhalten jetzt aktivieren müssen, sondern ganz frei sind, dort am besten spielen können. Und diese Sonderpädagogen leiten dann die Eltern ganz speziell an, dass die Kinder einfach in ihrer Entwicklung vielleicht etwas mehr unterstützt werden, etwas mehr gefördert werden. Und ansonsten, unsere ganz kleinen Kinder, da bieten wir die Frühförderung sogar einfach vorbeugend an, muss man ganz ehrlich sagen. Also alle Kinder unter 1000 Gramm, die bei uns geboren werden, denen bieten wir die Frühförderung schon prophylaktisch vorbeugend direkt nach der Entlassung oder beim ersten Ambulanzbesuch an. Ansonsten, wenn uns Auffälligkeiten auffallen, natürlich haben wir eine ganz, ganz enge Kooperation mit der Neuropädiatrie. Dann schauen wir, dass die Kinder so innerhalb von 3 bis spätestens 6 Monaten auf der Neuropädiatrie gesehen werden. Dann sieht man einfach, okay, macht das Kind gerade Entwicklungsfortschritte. Natürlich ist es so, dass Kinder entsprechend ihrer Persönlichkeit einfach ganz, ganz unterschiedlich sind und die einen machen einfach super gut mit, weil sie einfach ganz offen sind und dann gibt es wiederum Kinder, die einfach sehr, sehr schüchtern sind, die vielleicht wirklich einfach nicht das zeigen, was sie können, die man vielleicht dann einfach auch unterschätzt in dieser Untersuchung. Wir glauben zwar, alle, die wir die Untersuchung machen, dass wir das an sich ganz gut einschätzen können. Wenn das aber sehr weit auseinander geht, wie gesagt, zwischen Eltern und uns, die Einschätzung, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das bespricht und dann eben vielleicht frühzeitig auf die Neuropädiatrie einbestellt. Man kann auch einen weiteren Termin nochmal bei uns machen, beziehungsweise wir sehen die Kinder ja dann mit 2 Jahren, mit 3 Jahren und dann mit 5 Jahren, sodass man dort dann weiterschauen kann.
Die Hilfe, die man ihnen anbietet, diese Förderungen, Frühförderungen, verbessern die dann wirklich die Entwicklung oder ist das nur ein Antrainieren von bestimmten Dingen, die dann in einer Richtung funktionieren und in Wahrheit keine Entwicklungsverbesserung darstellen?
Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Mir ist dazu ehrlich gesagt keinerlei Studie oder wissenschaftliche Publikation bekannt. Ich kann halt nur sagen, dass ich aus meiner persönlichen Erfahrung und das, was ich so sehe, schon finde, dass das sehr, sehr viel bringt, diese Frühförderung. Viele Eltern sind sehr, sehr zufrieden mit den Frühförderinnen und wir selber sehen das halt auch, dass diese spezielle Förderung der Kinder durchaus ganz, ganz viel bringt. Und das ist, wie du jetzt sagst, also nicht antrainiertes Verhalten, sondern das ist einfach so Fertigkeiten, die man kann, ob antrainiert oder selbst entdeckt, ja, sind einfach Fertigkeiten, die man kann. Und darum geht es letztendlich. Und als Kind ist es ja so wichtig, dass man gewisse Fertigkeiten hat, damit man sich weiterentwickeln kann und weiterentwickeln kann und weiterentwickeln kann. Und deswegen ist diese Frühförderung wirklich etwas ganz, ganz Tolles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz wichtig vielleicht auch natürlich, umso älter das Kind wird oder natürlich abhängig davon, wo die Probleme liegen, sind weitere Therapien natürlich die Physiotherapie. Man sieht, dass das eher so im motorischen Bereich liegt. Viele Kinder auch da haben schon Physiotherapie gehabt. Bei manchen fängt man es dann auch an oder fängt es wieder an. Und umso älter das Kind wird, natürlich bei Sprachproblemen oder so etwas, kommt dann natürlich auch noch die Logopädie ins Boot. Oder eben, wenn man später sieht, ist natürlich auch die Ergotherapie also noch ein Punkt, den man dazu nehmen kann.
Rein, wenn ihr so die Kinder beobachtet, bleiben die alle, wenn man sie so im Verlauf testet, im selben Bereich oder sieht man da wirklich Verbesserungen durch die Therapie? Und ab wann kann man dann wirklich sagen, so wird das Kind dann sein? Rein prognostisch, wenn man sagt, man hat eine Entwicklungsverzögerung, seht ihr da irgendeinen Punkt, so mit 2 Jahren, das ist so das, was wirklich das Kind widerspiegelt?
Auch das ist eine schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schwere Auffälligkeiten sieht man zum Teil schon mit 1 Jahr. Bei leichteren Sachen wird es schwierig. Prinzipiell sollte man, also laut Literatur und laut Studien, ist der 2-Jahres-Beli schon relativ aussagekräftig gegenüber der Zukunft. Das heißt, ein Kind, was dort gut abschneidet, wird auch im späteren Leben keine extrem großen Probleme haben. Weil du das jetzt so sagst, rein von den Zahlen her sehen wir nicht selten, dass es eher schlechter wird, weil Kinder eben mit 1 Jahr und mit 2 Jahren nach diesem korrigierten Alter bewertet werden, rutschen die Zahlen zum Teil mit 3 Jahren deutlich herunter, weil jetzt werden sie nämlich nach dem wahren Alter. Also auch da bitte als Eltern nicht wundern, wenn da manchmal die Zahlen ein bisschen niedriger werden. Wichtig ist, in welchem Bereich man trotzdem ist, dass man in einem normalen Bereich ist oder in einem leicht unterdurchschnittlichen Bereich. Die Vorhersagekraft, wie gesagt, es ist selten so, dass Kinder, die wirklich gut waren mit 2 Jahren, dann mit 5 Jahren deutlich unterdurchschnittlich sind. Wobei eben der 5-Jahrestest einfach dann schon viel, viel differenzierter wird. Und auch das ist ja etwas, was man jetzt nicht selten sieht, dass Frühgeborene sich sehr, 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 sehr gut entwickeln, aber dann in kleineren Teilbereichen, das ist zum Beispiel etwas, was doch immer wieder auffällt, ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit oder die Arbeitsgeschwindigkeit dann dort in diesem Teilbereich trotz allem immer etwas schlechter abschneiden als so die Durchschnittsbevölkerung. Ja? Deswegen ist auch die 5-Jahres-Untersuchung ganz, ganz wichtig, dass man die macht, weil hier geht es wirklich um die Entscheidung oder um eine Empfehlung, nicht um die Entscheidung, aber um eine Empfehlung, sollte ein Kind nach dem normalen Alter eingeschult werden oder sollten wir hier nicht vielleicht versuchen, noch ein Jahr drauf zu schlagen. Was typischerweise relativ einfach ist, wenn der errechnete Termin nach dem 30. August liegt, dann lässt sich das typischerweise recht einfach machen mit einem einfachen Antrag. Ansonsten aber hilft auch eben diese Testung, um zu sagen, na, geben wir den Kindern lieber dieses Jahr drauf, weil das ist eben auch etwas ganz, ganz Wichtiges an diesem Punkt. Die Kinder sind oft nicht langfristig gesehen jetzt schlecht in der Schule, aber sie brauchen oft einfach ein bisschen mehr Zeit. Und wenn man ihnen dieses zusätzliche Jahr zum Beispiel geben kann, wenn das im Test so herauskommt oder man vielleicht auch selber das Gefühl hat, manche Kinder können ja auch alles, sind aber einfach an sich sehr schüchtern oder sehr ängstlich. Auch das ist etwas, was beschrieben ist, dass Frühgeborene viel, viel häufiger dazu neigen, ängstlicher zu sein, schwerer im Kontakt zu sein, vielleicht damit schneller überfordert zu sein, dass 24 andere Kinder in der Klasse sind. Und wenn man ihnen dieses Jahr zum Beispiel dann dazu gibt, dass sie sich dann viel, viel leichter tun in der Schule.
Nachkontrollen während der Schulzeit gibt es nicht bei uns. Würdest du dir sowas wünschen?
Oh ja, unbedingt. Das wäre total fein. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder zum Beispiel so mit 9 Jahren noch einmal testet. Innsbruck hat das lange Zeit gemacht, hat es jetzt aber auch nicht mehr, weil es einfach die Ressourcen dafür nicht gibt und weil es einfach von der Politik und der Gesundheitspolitik so nicht gezahlt wird. Wäre aber sicherlich ganz, ganz wichtig, um einfach zum Beispiel Lehrern und Pädagogen einfach viel, viel mehr an die Hand zu geben. Was bräuchten diese Kinder? Wir wissen, dass sie, wie gesagt, mit diesen Sachen mehr Probleme haben. Ja, mit großen Klassen, mit Druck, mit Stress, mit Zeitdruck, Tests in einer bestimmten Zeit zu machen. Ja, und dass da sicherlich auch es gut wäre, wenn Pädagogen das wüssten. Aber wenn wir dafür natürlich die Zahlen hätten, die Studien hätten, dafür gibt es wenig und wenig eben, wie wir gesagt haben, zum Beispiel aus Österreich direkt oder aus Deutschland. Es gibt dann manchmal Zahlen aus Amerika und irgendwo, was sich dann schwer auch wirklich auf unsere Gesellschaft hier oder auf unser Setting hier so übertragen lässt.
Wie viel von den Frühgeborenen kommen zu diesem Test? Wie hoch ist der Rücklauf? Wie gut wird das angenommen?
Also in den letzten Jahren war es so, natürlich mit jedem Jahr, was wir haben, wird die Rücklaufquote etwas schlechter. Aber so mit einem Jahr etwa 80%, wobei man sagen muss, es kommen dort prinzipiell fast alle. Aber wir haben immer wieder Kinder, die bei uns geboren werden in den Sommermonaten, die aus anderen Ländern kommen, aus Deutschland, aus Niederlanden und so weiter. Die fallen natürlich dann raus, weil die nicht zu uns zur Nachsorge kommen. Und mit 5 Jahren haben wir doch gute 50%. Also jedes zweite Kind kommt dort. Und von den ganz Kleinen ist die Rate sogar höher, muss man ganz ehrlich sagen. Also die dort rausfallen, sind dann häufig Kinder, die eben so mit 31, 30 Wochen geboren wurden, die typischerweise keine Probleme haben. Das sind die am ehesten geneigt sind, nicht zu kommen.
Das heißt, da sehen die Eltern die Notwendigkeit vielleicht nicht ganz so ein. Das heißt, an diesem Punkt einen Appell an alle frühen Eltern. Wir würden gerne wissen, wie es allen unseren Kindern geht, die wir entlassen, damit wir wirklich, wirklich wissen, was wir tun, wie gut wir es machen auch. Und das ist natürlich für uns auch eine Qualitätskontrolle, zu wissen, wie es den Kindern geht. Und gerade wenn es ihnen besonders gut geht, freuen wir uns natürlich auch, das zu wissen. Das heißt, wir hätten schon gern ein bisschen mehr oder hätten wir gar nicht die Ressourcen dafür?
Schon, das würden wir schon machen, ja. Gerne, sehr gerne. Na, und es ist auch wirklich immer wieder ganz wichtig, von den Eltern die Rückmeldung zu bekommen, eben, was gibt es für Probleme oder gibt es eben einfach gar keine. Das ist uns einfach auch ganz, ganz wichtig. Ja, weil dazu muss man einfach sagen, gibt es wenig in der Literatur.
Ja, mit diesem Aufruf, dass möglichst alle Eltern, wenn die Kinder bei uns waren oder auf einer Neo waren, auch bitte, bitte zu den Nachsorgekontrollen kommen. Und gerade wenn es den Kindern gut geht, freut es uns ja umso mehr, sie wiederzusehen, zu sehen, was aus diesen Kindern wird. Möchten wir diese Folge dann jetzt beenden. Wir freuen uns sehr über Anregungen, wir freuen uns sehr über Fragen. Diese bitte am besten per E-Mail an frühstart@salk.at. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten und alle Anregungen in unserem Podcast entsprechend einzubauen und aufzunehmen. Weitere Informationen über die Neonatologie Salzburg finden Sie unter www.salk.at Und weil wir uns bei der Betreuung unserer Kinder nicht auf Wunder, sondern auf Wissenschaft verlassen, sind wir auch Teil eines Forschungszentrums, dem Forschungszentrum Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Paracelsus-Universität Salzburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dort unter www.younghope.at besuchen würden, weil Spenden über diese Homepage gehen zu 100% in die Forschung und mit der Kennzeichnung NEO zu 100% an die Neonatologie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald in der nächsten Folge wieder.
Das war Frühstart, der NEO-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.